Herr Jesus Christus, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir von ganzem Herzen für diesen neuen Morgen. Und ich bitte dich jetzt, dass du hier diesen Gottesdienst segnest, dir zur Ehre. Dass du hier bist, dass du wirkst, dass du die Herzen aufschließt. Dass du dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen lässt in unserem Herzen. Du kennst jedes Herz hier und ich bitte dich, wirke du mächtig und rette du uns, verändere unser Leben und unseren Alltag dir zur Ehre. Wir loben und preisen dich in deinem Jesu Namen. Amen. Als ich ein Kind war, das ist schon wieder etwa 30 Jahre her, man glaubt es kaum, aber es ist tatsächlich so, etwa 30 Jahre, da haben wir häufiger ein Spiel gespielt, dessen Bezeichnung man heute vermutlich überhaupt nicht mehr sagen darf. Ich kenne allerdings keine andere und dieses Spiel hieß oder heißt, wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Weder damals noch heute habe ich mit diesem Begriff oder mit dieser Bezeichnung rassistische Gedanken verbunden und ich hoffe, ihr tut es auch nicht. Bei diesem Spiel ging es darum, vor einem Fänger davonzulaufen. Das war der Sinn. Und wer als letzter übrig blieb, der hatte das Spiel gewonnen. Damit sind wir mitten im Thema der heutigen Predigt. Sie trägt den Titel, wovor läufst du weg? Wovor läufst du weg? Vielleicht bist du heute Morgen hierher gekommen, du hast diese Wiese gesehen und hast dir gedacht, oh, zum Davonlaufen. Dem Herrn sei Dank, du bist geblieben. Und das hat seinen guten Sinn, weil keiner von uns heute Morgen hier zufällig ist. Jeder von uns ist da, weil Jesus Christus, der Herr, wollte, dass wir da sind. Weil er etwas zu sagen hat durch sein lebendiges, mächtiges, heiliges Wort. Und wir werden uns jetzt einer Geschichte zuwenden, einem Bibeltext zuwenden, in dem wir auf einen Mann stoßen werden, der am Ende wieder davonläuft. Hören wir einmal hin. Matthäus Evangelium Kapitel 19, Matthäus 19, Vers 16, hier steht geschrieben. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Wenn wir in diesem Text weiterlesen oder auch in die Paralleltexte hineinsehen, im Markus- und Lukas-Evangelium, dann erfahren wir, dass es sich bei diesem Mann, der zu unserem Herrn Jesus kommt, um einen reichen jungen Mann handelt. Im Lukas-Evangelium Kapitel 18 steht sogar ein Oberer. Der griechische Begriff könnte übersetzt werden mit Fürst, Herrscher. Wir haben es also nicht nur mit einem materiell und finanziell gesegneten Menschen zu tun, sondern auch einem, der offensichtlich Einfluss, der etwas zu sagen hatte in der Gesellschaft, der oberen Gesellschaftsschicht angehörte in jeder Hinsicht. Doch dieser Mann, er kommt eines Tages zu Jesus, unserem Herrn, weil ihn eine Frage ganz besonders bewegt und umtreibt. Es ist die Frage, was muss ich Gutes tun, was muss ich leisten, um ewiges Leben zu erhalten? Ich habe mir diesen jungen Mann einmal bildlich vor meinem inneren Auge vorgestellt, wie er nachts wach lag, wie er nicht schlafen konnte, wie er sich hin und her wälzte, unruhig, weil er genau wusste, es gibt ein ewiges Leben, nach diesem Leben ist nicht einfach alles vorbei, nein, es geht weiter. Die entscheidende Frage, die existenzielle Frage, auch für jeden von uns heute Morgen, ist nur wo? Die Bibel nennt zwei Möglichkeiten, entweder in der ewigen, herrlichen Gegenwart Gottes, des Schöpfers, oder aber in der ewigen Trennung von ihm. Und der junge Mann, er merkt, er möchte unbedingt bei Gott sein. Er will dieses gute, ewige Leben haben in der Gegenwart Gottes, des Allmächtigen. Und so beschließt er eines Tages mit dieser Frage, die ihn so sehr umtreibt, zu Jesus zu gehen. Von Jesus Christus hatte er längst gehört. Jesus war damals in aller Munde. Für die einen war er ein begnadeter Wunderheiler. Für die anderen war er ein großer Prophet. Und wieder andere sahen in ihm genau den, der in Wahrheit ist, der Sohn Gottes. Gott selbst kommt zu uns in Jesus Christus. Gott selbst kommt uns nahe, ganz nahe in Jesus Christus. Er wird Mensch für dich und mich. Und der junge Mann, er merkt, der Einzige, der mir diese Frage beantworten kann, ist Jesus Christus. Jesus, der Schöpfer, er hat die Antwort auf all unsere Lebensfragen auch heute Morgen. Und mit all den Fragen, die uns vielleicht umtreiben, die uns in unseren Gedanken umgehen oder im Herzen, da müssen wir zu Jesus gehen. Der junge Mann tut es. Im Markus-Evangelium, da steht, er kommt zu Jesus und er fällt vor ihm auf die Knie. Er demütigt sich, er redet ihn an, ehrfürchtig als Meister. Das drückt aus, ja, Du weißt die Antwort, Meister, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erhalten? Dieser junge Mann, er stellt die richtige Frage. Heute leben wir in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der immer weniger Menschen die Frage nach der Ewigkeit stellen. Wie schlimm eigentlich, nicht wahr? Denn im Grunde, in unserem Herzen sehnt sich jeder von uns nach einem ewigen Leben. Jeder, selbst der größte Atheist, der das niemals öffentlich zugeben würde, der das immer leugnen und verächtlich abtun würde. Jeder sehnt sich nach der Ewigkeit, woher ich das weiß, weil es hier geschrieben steht. Im lebendigen Wort Gottes, in der Bibel. Im Buch des Predigers, Kapitel 3, Vers 11 steht, Gott selbst habe uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Jedem hier, es gibt keine Ausnahme. Und ich bin sicher, dass etliche hier, selbst wenn sie nicht an ein ewiges Leben glauben, immer wieder nachts wach liegen und sich doch danach sehnen, weil sie uns ins Herz gelegt ist. Das ist unsere ursprüngliche Bestimmung. Gottes Wunsch für jeden von uns ist ewiges Leben in seiner Gegenwart. Der junge Mann macht es genau richtig. Er geht zu Jesus, er fragt, Meister, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erhalten? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine. Willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Interessant ist, dass unser Herr Jesus Christus zunächst einmal mit einer Gegenfrage antwortet, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Um gleich darauf selbst die Antwort zu geben, es gibt nur einen, der vollkommen gut ist, vollkommen gerecht, vollkommen heilig, und das ist Gott allein, niemand sonst. Ein wenig bedauerlich fand ich, je länger ich darüber nachdachte, dass dieser reiche junge Mann nicht bemerkt, dass er genau diesem einen gerade im Moment gegenübersteht. Diesem einen vollkommen guten, vollkommen gerechten, vollkommen heiligen Gott. In Jesus Christus hat er sich offenbart. Dann sagt Jesus, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Das klingt zunächst einmal relativ einfach. Halte einfach die Gebote, dann wirst du ewig leben. Da sprach er zu ihm, welche? Erneut fragt der Jüngling, der reiche Jüngling, so heißt er in der Bibel auch, zurück. Welche Gebote soll ich denn halten? Um diese seine Frage zu verstehen, müssen wir uns die Situation im damaligen Judentum vor Augen führen. Damals gab es nicht mehr nur die 10 Gebote, die Gott seinem Volk, die Gott Mose am Berg Sinai übergeben hatte, sondern im Laufe der Zeit waren aus diesen ursprünglich 10 Geboten über 600 geworden. Jüdische gelehrte Gruppen hatten die 10 Gebote Gottes, die eigentlich vollkommen ausreichend gewesen wären, immer weiter ergänzt und teilweise sogar rigoros verschärft. Dem jungen Mann ist sofort klar, niemand schafft es, über 600 Gebote zu halten. Keiner. Also fragt er sicherheitshalber nach. Jesus, meinst du wirklich alle? Eigentlich kannst du das doch nicht wirklich meinen. Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tatsächlich begrenzt unser Herr Jesus sich auf eine Auswahl der 10 Gebote und fasst das noch einmal zusammen in dem sogenannten Doppelgebot der Liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist die Grundlage. Die Liebe ist die Grundlage für alles. Denn wer seinen Nächsten liebt, der wird ihm keinen Schaden zufügen. Der wird ihn schon gar nicht töten. Der wird ihn aber auch nicht bestehlen, nicht berauben. Der wird ihm nicht die Frau wegnehmen. Der wird nicht schlecht über ihn reden. Und er wird auch Vater und Mutter ehren. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten. Was fehlt mir noch? Diese Aussage des jungen Mannes wirkt auf den ersten Blick befremdlich, ja sogar ein wenig arrogant und überheblich, nicht wahr? All diese Gebote will der reiche junge Mann Zeit seines Lebens eingehalten haben. Ist das zu glauben? Ehrlich gesagt, ich kann es kaum glauben. Bei manchen Geboten fällt es mir relativ einfach. Dass er kein Mörder war, das nehme ich ihm sofort ab. Gott sei Dank werden nur die wenigsten Menschen im Verlauf ihres Lebens zu Mörder. Dass er nicht gestohlen hat, auch das nehme ich ihm ab. Er war sehr reich, er hatte das nicht nötig. Wobei, relativierend müssen wir vielleicht festhalten, Es gibt bis heute reiche Menschen, die den Staat betrügen, die Steuern hinterziehen, weil sie den Hals doch nicht voll genug bekommen können. Leider. Aber dem jungen Mann glaube ich das. Dass er nie schlecht von einem anderen geredet oder gedacht hat, hier wird es schon schwieriger. Dass er nie die Ehe gebrochen hat, auch das ist nur schwer für mich zu glauben. Zumal unser Herr Jesus Christus das Gebot des Ehebruchs noch verschärft. Er sagt an einer Stelle der Bergpredigt, wer eine Frau nur begehrlich ansieht, der bricht bereits in seinem Herzen mit ihr die Ehe. Und vor euch, da steht ein Mann, der auf diese Art und Weise schon häufig zum Ehebrecher geworden ist. Wie schnell haben insbesondere wir Männer einen begehrlichen Blick auf eine junge, attraktive Frau geworfen, nicht wahr? Oh, das geht so schnell. Auch das letzte Gebot, das unser Herr Jesus Christus aufzählt, glaube ich nicht, dass der junge Mann eingehalten hat. Ehre Vater und Mutter. Ich dachte hier wieder an mich selbst. In meiner Pubertät mit 13, 14 Jahren, da war ich grundsätzlich gegen alles, was meine Eltern gesagt haben. Ob sie recht hatten oder nicht, ich war dagegen. Grundsätzlich. Und in dieser Phase meines Lebens habe ich meine Eltern nicht immer geehrt. Ich habe mich häufig im Ton vergriffen gegenüber meinen Eltern, wohlgemerkt. Dem Herrn sei es geklagt und von ihm ist es vergeben, Gott sei Dank. Aber ich erinnerte mich an diese Phase meines Lebens und ich glaube, dass das fast allen so geht. Und deswegen fällt es mir so schwer, es dem jungen Mann hier zu glauben. Aber nehmen wir einmal an, es stimmt tatsächlich. Wir wollen ihm ja nicht grundsätzlich etwas Schlechtes unterstellen. Trotzdem merkt er, etwas fehlt. Und er formuliert das auch. Was fehlt mir noch, Jesus? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Sehr spannend fand ich die Beobachtung, dass unser Herr Jesus Christus zunächst einmal nicht widerspricht. Er lässt einfach gelten, was der reiche junge Mann hier gesagt hat. Für unseren Herrn Jesus Christus wäre es ein leichtes gewesen, diese Lüge des jungen Mannes sofort aufzudecken, so wie er auch unsere Lebenslügen problemlos aufdecken könnte, in jedem Moment. Jesus hätte zu dem jungen Mann sagen können, du lügst. Erst letzte Woche hast du Vater und Mutter nicht geehrt. Vor 14 Tagen hast du einen begehrlichen Blick auf deine Nachbarin geworfen. Vor 3 Wochen hast du dir überlegt, Steuern zu hinterziehen. Du hast mich angelogen. Du hast die Gebote nicht Zeit deines Lebens gehalten. Oh, aber hier sehen wir, wie unser Herr Jesus ist. Er könnte all die Kartenhäuser unserer Lebenslügen in sich zusammenstürzen lassen, wenn er das wollte, in jedem Augenblick. Aber er lässt das erst einmal stehen. Und im Markus-Evangelium, da wird ein kleiner, auf den ersten Blick unscheinbarer Satz ergänzt, aber der so wichtig und so wertvoll ist. Dort steht geschrieben, Jesus aber sah ihn an und er gewann ihn lieb. Oh, Jesus gewann ihn lieb, diesen jungen Mann, diesen Lügner. Er gewinnt ihn lieb. Und er hat auch dich lieb heute Morgen von ganzem Herzen. Und dann sagt er, willst du vollkommen sein? Dann fehlt dir nur noch eine Sache. Geh hin, verkaufe deinen Besitz, spende den Erlös an die Armen und dann komm und folge mir nach. Und jetzt merken wir, in den Himmel kommst du nicht nach einer Art Punktesystem. Die Ewigkeit kannst du dir nicht verdienen, indem du die Gebote hältst. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, eines Tages fällst du doch. Und wenn du es 10 Jahre aushältst, nicht zu sündigen, eines Tages fällst du doch. Eines Tages, da hast du einen perversen Gedanken. Da kommt ein Vorurteil in deinen Sinn. Ein unüberlegter Ausspruch aus deinem Mund. Ungeduld, Lieblosigkeit, Neid, Geiz, irgendwann fällt jeder von uns. Und in den Himmel kommst du nicht nach einer Art Punktesystem. Je mehr ich leiste, desto wahrscheinlicher ist es, je mehr gute Taten auf meinem Konto verbucht werden, desto eindeutiger muss ich in den Himmel. Nein, Jesus sagt, in den Himmel kommst du nur auf einem Weg und das heißt Lebenshingabe. Voll und ganz, kompromisslos. Lebenshingabe an ihn selbst, den Herrn Jesus Christus. Und im Falle des reichen Jünglings heißt das, gib dein ganzes Leben auf. All dein Streben nach Sicherheit, all die Versicherungen, mit denen du dich abgesichert hast gegen alles Mögliche, Hausratversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung, lass das alles hinter dir, deinen finanziellen Reichtum, deinen materiellen Wohlstand, all die Bequemlichkeit und den Komfort, den du dir erarbeitet und angehäuft hast. Und komm und folge mir nach, es gibt keinen anderen Weg. Oh, wie radikal ist das. Aber es gilt bis heute. Nicht für jeden von uns auf die gleiche Weise wie bei dem reichen Jüngling. Aber Fakt ist, wir können uns den Himmel nicht durch eigene Leistung verdienen. Fakt ist auch, und das ist eine der größten Lügen des Teufels, dass du nicht in den Himmel kommst, nur weil du in einem Kirchenregister aufgeführt wirst. Oh, die Menschen wollen das nicht hören. Sie werden so gerne mit Samthandschuhen angefasst. Aber ich bin doch getauft worden als Säugling. Ich habe doch die Kommunion empfangen. Ich bin konfirmiert oder gefirmt. Ich bin christlich getraut. Ich werde am Ende in geweihter Erde bestattet und der Priester spricht noch ein paar nette Worte über mein Leben, dass die Angehörigen zufrieden sind. Das muss doch genügen. Ich sage dir mit Gottes Wort, nein, es genügt nicht. Jesus selbst steht heute hier und er sagt, nein, es genügt nicht. Auch das ist eine Lüge, der viele Menschen in dieser Gesellschaft auf den Leim gehen. Und sie glauben, weil ich irgendwo in einem Kirchenregister aufgeführt bin, bin ich Christ. Das ist eine der fatalsten und schwerwiegendsten Sünden, die der Teufel in unsere Gesellschaft eingebracht hat. Und viele Menschen wiegen sich in falscher Sicherheit. Jesus sagt, ewiges Leben gibt es nur durch Lebensübergabe an mich. Deine Träume, deine Sehnsüchte, deine Hoffnungen, gib sie auf und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Was für ein erschreckender Satz. Was für ein trauriger Satz. Da kommt ein junger Mann, der durchaus bereit ist, etwas zu leisten, der in seinem Herzen spürt, ich will ewiges Leben, dem das wichtig ist, den es zu Jesus drängt. Und dann kommt er an einen Punkt, an eine Grenze, die er nicht überschreiten will. Und in diesem Augenblick, in dem er vor Jesus steht und die Aussage Jesu hört, und wie erschreckend ist das, da tauscht er die Sehnsucht nach Ewigkeit in seinem Herzen, da tauscht er die Ewigkeit ein gegen 5, 10, 15, 20, 30 Jahre auf dieser Welt. Was für eine erschreckende Wahl. Er tauscht die Ewigkeit bei Gott ein für ein paar weitere Jahre im Wohlstand auf dieser Erde. Und viele Menschen heute sind so wie dieser reiche Jüngling. Sie wissen genau, es geht weiter nach diesem Leben. Aber wenn sie vor die Wahl gestellt werden, da wählen sie diese Welt. Und als ob dieser Gedanke nicht schon erschreckend genug wäre, es ging in meinem Kopf weiter. Ich glaube, der Heilige Geist hat mir das auch gezeigt. Dieser reiche junge Mann, er weiß überhaupt nicht, wie lange sein Leben noch dauert. Er setzt das in seiner jugendlichen Naivität einfach voraus. Naja, ich bin erst 20 oder 25. Ich habe statistisch gesehen noch 50 Jahre. Ich bin jetzt 38. Statistisch gesehen habe ich noch 40 Jahre zu leben. Statistisch. Aber wer sagt, dass in meinem Fall die Statistik zutrifft? Oder in deinem? Und jetzt sitzt du hier und sagst, auch muss das sein? Auch bitte keine Angstmacherei, das ist es nicht. Das ist einfach eine Tatsache. Keinem von uns ist eine Garantie auf einen Morgen gegeben. Jeder von uns lebt nur aus Gnade. Und keiner von uns weiß, ob es uns morgen früh geschenkt wird, die Augen noch ein weiteres Mal zu öffnen. Dieser reiche junge Mann, der geht von Jesus weg und er weiß nicht, was kommen wird. Wie schlimm ist das? Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Unser Herr Jesus Christus liebt die Menschen so sehr, dass er alles getan hat, um sie zu retten. Jesus hat alles für dich getan, als er am Kreuz auf Golgatha sein Leben hingab, als er starb für dich, als er sein Blut vergoss für dich, um dir die Ewigkeit zu ermöglichen. In Gottes Gegenwart. Deswegen ist Jesus gekommen. Und er breitet seine Arme aus Liebe weit aus für jeden von uns. Und er lässt sein Leib schänden für jeden von uns. Aus Liebe. Damit du leben darfst, nicht nur hier auf dieser Welt, sondern ewig. Und er will dir deine Schuld vergeben, so wie du hier sitzt heute Morgen. All den Zerbruch in deinem Leben und all die Scham und all die Schande, die auf deinem Leben lastet wie ein schwerer Rucksack. Es gibt nur einen Platz, wo du ihn loswerden kannst, diesen Rucksack. Und das ist am Kreuz Jesu Christi des Herrn. Und was auch immer es ist, du darfst kommen, so wie der reiche Jüngling, du darfst vor Jesus auf die Knie fallen und es ihm geben. Ich bitte dich nur, dass du am Ende nicht wieder wegläufst, sondern dass du dort bleibst vor Jesus auf deinen Knien und ihn anerkennst als Herrn und Erlöser und ihm dankst für seine Liebe zu dir. Und das darfst du. Und jetzt sagst du vielleicht, na Benny, wie soll das gehen? Es gibt so viele Dinge, die mich gefangen halten. Nun, dann komm erst recht. Komm erst recht und geh auf die Knie vor Jesus. Er ist der Einzige, der die Ketten deines Lebens lösen kann. Der Einzige, der die Bande sprengen kann, die dich an diese Welt binden. Der Einzige, der uns herausholen kann aus den Süchten unseres Lebens, aus Pornografie und Alkohol und all den anderen Dingen, die unser Leben zerstören. Der Einzige, der uns führen kann in die Freiheit, ist Jesus Christus, der Herr. Und er hat alles getan, damit du diese Freiheit erleben kannst und spüren und fühlen jeden Tag seine Gegenwart. Und dieses Leben, es endet nicht mit deinem Tod, sondern es geht weiter, so sagt es die Bibel. Und dort, wo wir hingehen, wenn wir Jesus angenommen haben, da werden wir ewig erfüllt leben, ewig frei und ewig froh und ewig dankbar in der Gegenwart Jesu Christi des Herrn. Und ich bitte dich, wenn du das heute Morgen merkst, Gott hat mir die Ewigkeit ins Herz gelegt, dann antworte auf diesen Ruf Jesu, den er spricht in dein Leben hinein, komm und folge mir nach mit einem klaren und eindeutigen Ja. Und bitte ihn um die Kraft, dass du dieses Leben hier betrachten kannst als das, was es in Wahrheit ist. Nur eine Reise in deine wahre Heimat. Gelobt sei der Herr Jesus Christus für seine Liebe und seine Gnade und seine Treue, erwiesen am Kreuz und gesichert durch seine Auferstehung am dritten Tag. Im Namen Jesu alle Ehre ihm allein. Amen.